Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben.
Geht's euch gut? Wirklich? Gut. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Die, die mich nicht kennen, ich bin Jürgen Justus, Pastor im christlichen Gemeindezentrum Albershausen. Und das war jetzt ganz spontan, dass ich heute hierher komme. Es war jetzt eigentlich nicht geplant. Aber Helmut und ich und auch wir in der Leiterschaft sind da im Gespräch, sind auch in Prozessen miteinander. Und Helmut und die Leiterschaft hat mich gebeten, uns einfach ein bisschen mit reinzunehmen. Wir sind am Bewegen und am Überlegen, dass die Gemeinde in Balingen hier und auch wir als Gemeinde in Albershausen, dass wir einen gemeinsamen Weg vielleicht finden. Das sind es vielleicht auch wenn es 100 Kilometer entfernt ist, es ist doch heutzutage möglich, doch mehr miteinander zu machen, als man denkt. Ich meine, wenn man jemanden anruft oder per Videocall, ganze Firmen funktionieren heute, wo Leute an Bildschirmen sitzen und miteinander sprechen und es werden Millionen heutzutage verdient. Also die Zeiten haben sich schon ein bisschen geändert, oder merken wir, dass sich die Zeiten auch geändert haben. Und wir merken, dass wir auch Dinge bewegen möchten und Dinge bewegen müssen, wenn wir als Kirchen und auch als Gemeinden zukunftsfähig sein möchten. Und wir als Bewegung, wir sind ungefähr als Gemeinde Gottes, wir haben ungefähr 70 Gemeinden in Deutschland. Und es ist auch so, dass wir auch als ganze Gemeindebewegung ganz dringend darüber nachdenken aktuell, ganz wichtig, wo müssen wir Dinge verändern, damit wir überhaupt zukunftsfähig sind? Wo müssen wir wieder neu anfangen, darüber nachzudenken und zu beten, wie wir die Verlorenen erreichen? Ich weiß nicht, inwieweit ihr das bewegt in eurem Leben, wie viel Zeit in eurem Alltag es hat, die Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und es reicht nicht, wenn man einfach ab und zu dafür betet, sondern wir merken das selber in unserem eigenen Kontext. Ich habe es gemerkt, Gott hat mich zerbrechen müssen vor 3 Jahren. Mein Herz zerbrechen müssen, demütig gemacht, damit ich wieder neu ihn anfange zu suchen. Und dann haben wir angefangen, Dinge zu erleben, Wunder zu erleben. Regelrechte Wunder. Aber ich habe festgestellt, Gott fängt nicht bei der Welt an, sie zu verändern. Gott fängt bei der Gemeinde an, sie zu verändern. Amen. Als ich das erste Mal meine Kinder in den Händen hielt, da war mein Herz ganz außer sich. Ich bin fast dahingeschmolzen, so ein wunderschönes, tolles Wesen. Aber dann kamen so die ersten Nächte, die herausfordernd sind, die Trotzphasen. Ich erinnere mich noch, ich werde es nie vergessen, ich komme von der Gemeinde nach Hause, ich mache die Tür auf, ich komme rein. Hallo, ich bin da. Und das Erste, was ich von meinem Sohn höre, dann das erste Mal, nein. So nach dem Motto, nein, ich wollte jetzt nicht, dass du nach Hause kommst. Ich dachte, das gibt's jetzt gar nicht, hallo? Ich freue mich den ganzen Vormittag auf dich und du sagst, nein. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich war enttäuscht. Und diese Enttäuschung, so Trotzphasen, die enttäuschen manchmal einen, die hat was mit mir gemacht. Ich habe gemerkt, ich wurde manchmal hart. Ich war manchmal zu streng. Ich habe reagiert aus Verletzung. Und dann habe ich eine Sache verstanden. Gott hat zu mir, nicht nur Gott, auch Menschen und Leute, die mich auch reflektiert haben. Und sagen, weißt du, Gott will erstmal dich verändern und dann dein Kind. Er möchte mein Herz verändern und dann das Herz meines Kindes. Und da wollen wir miteinander auch hören, bewegen, Dinge. Was möchte Gott tun? Was möchte Gott verändern? Und Veränderung, ihr Lieben, tut immer weh. Veränderung ist nie leicht. Wir sind von Kasachstan nach Deutschland gezogen und für meine Eltern war Veränderung sehr schwierig. Ich bin aus Norddeutschland in den Süden gezogen, in Schwabenländle, und Veränderung war für mich nicht leicht. Und dann gibt es so Menschen, denen fällt Veränderung leichter, und es gibt Menschen, denen fällt Veränderung schwerer. Und wir wollen hören und gucken, was hat Gott vor? Und es kann sein, dass wir wirklich radikal manche Dinge verändern müssen. Aber wir erwarten doch auch die Menschen, die Jesus finden, dass auch sie sich verändern, oder? Wir sagen immer, ja, die Menschen sollen sich verändern. Aber bin ich bereit, mich zu verändern? Sind wir bereit, und das sage ich auch in meiner Gemeinde, sind wir bereit, als Gemeinde uns aufzumachen und darüber zu beten, zu fasten und Gott zu suchen, wo er uns verändern möchte, dass wir überhaupt in der Lage sind, die Menschen wieder zu erreichen, die Menschen wieder zu sehen. Und deswegen, das einfach möchte ich uns mitnehmen. Wir sind da in intensiven Prozessen und Gesprächen, und was ich sagen kann, ich bin sehr ermutigt über das, was Gott in unserem Land tut und auch tun möchte. Und wir glauben, und ich glaube, und ich glaube, jeder, der hier sitzt, glaubt das auch. Ich glaube, Gott ist mit unserem Land noch nicht fertig. Amen. Ich glaube, Gott hat in Deutschland noch was vor, oder? Ich glaube, dass in Deutschland noch Erweckungen kommen werden. Denn ich glaube, dass Gott eine Braut sich bereitet, auch in diesen Zeiten, in diesen Tagen, die wirklich hingegeben ist. Da, wo die Finsternis zunimmt, da wird das Licht stärker. Und ich möchte in mein Thema einsteigen heute, in meine Predigt. Der Titel meiner Predigt könnt ihr hier sehen: Warum fällt es mir nur so schwer zu glauben? Vielleicht kennt ihr das, man steht im Lobpreis, vielleicht ging es dir heute Morgen so, du bist im Lobpreis und du denkst so, Mensch, irgendwie, mir fällt es irgendwie gar nicht so leicht zu glauben, so hoffnungsvoll zu sein. Der Schwester dort drüben, die gerade die Hände hebt, der muss es ja deutlich leichter gehen als mir. Also so der Gedanke, mir geht's gar nicht so gut, aber die anderen, denen geht's irgendwie besser. Habt ihr schon mal sowas gedacht? So, vielleicht geht es den anderen, vielleicht ist es einfacher für die. Und die anderen scheinen es leichter zu haben als ich. Und wenn du solche Gedanken hast, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht alleine. Gott ist nicht wütend auf deine Zweifel. Als Christen geht es uns manchmal so, dass wir überhaupt kaum Raum geben, darüber zu sprechen, dass wir Zweifel haben. Wir wollen immer glauben. Amen. Aber Zweifel? Sollen wir zweifeln? Dürfen wir überhaupt zweifeln? Verhindert Zweifel meinen Glauben, meine Gebetserhörungen? Aber ich habe Zweifel. Ich habe manchmal monatelang Zweifel. Ich habe manchmal jahrelang Zweifel. Merken wir? Wir müssen darüber reden. Ein Theologe sagt, der Kampf mit dem Zweifel ist einer der schmerzhaftesten und einsamsten Erfahrungen, die ein Christ haben kann. Das Fundament unseres Glaubens wurde erschüttert, und doch haben wir oft das Gefühl, wir können es niemandem sagen. Ich kann mit niemandem über meinen Zweifel sprechen. Die Leute erwarten von mir, dass ich immer glaube. So, ich meine, als Pastor natürlich. Stell dir mal vor, ich würde mich ständig hinstellen und sagen, ich habe Zweifel. Dann würden die Leute sagen, ja, wenn du schon Zweifel hast, ja, was soll ich denn da sagen? Wir sind alle im gleichen Boot. Die befreiende Wahrheit, ihr Lieben, ist, Glaube beginnt nicht dort, wo der Zweifel aufhört, sondern dort, wo wir ehrlich werden. Seid ihr mit mir? Glaube beginnt da, wo wir anfangen, ehrlich zu werden. Und ich möchte uns einen Predigttext mit hineinnehmen, der ist vielleicht ein bisschen merkwürdig für die Leute, die jetzt neu irgendwie im Glaubensgeschäft sind. Aber wir sehen, ich habe es mal überschrieben, der Kontext ist, wenn die Not größer ist als der Glaube. Markus 9, 14 bis 29, ich habe es jetzt nicht hier auf dem Beamer, ihr dürft es gerne auf euch wirken lassen oder ihr holt eure Bibel raus. Markus 9, 14 bis 29. Und dort, es geht um die Heilung eines besessenen Jungen. Dort heißt es, am Fuß des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatten. während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebetet, den Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen: Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Ich finde es amüsant bei Jesus manchmal. Er ist so emotional. Sagt, wie lange noch eigentlich, Leute? Wann versteht ihr das endlich? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Oh, bringt den Jungen zu mir, sagt er. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief: Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedroht er den bösen Geist: Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn: Warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete: Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Eine Wahnsinnsgeschichte. Wir sehen hier einen Vater, der in einer absoluten Sackgasse war. Schaut hier Vers 17 und 18 auf der Folie, beim Beamer. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Stell dir diesen Vater mal vor, sein Sohn leidet seit der Kindheit und das ist kein kurzfristiges Problem, sondern er lebt einen jahrelangen Albtraum. Viele Menschen leben einen jahrelangen Albtraum. Nicht nur ein kurzes Problem, sondern viele, viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Immer wieder wurde dieser Junge ins Feuer geworfen. Und wir sehen die Machtlosigkeit von diesem Vater. Ich habe mich versucht, in die Situation reinzuversetzen und mir ist eine Situation in den Sinn gekommen, als wir in den Süden zogen, ins Schwabenländle, da gab es vor ein paar Jahren noch ein bisschen mehr Schnee als heute und ich weiß noch, dass wir einmal an einem Tag Schlitten fahren wollten, das erste Mal mit meinem Sohn, damals vielleicht 6 oder so, oder 5, 6, und das erste Mal Schlitten fahren und dann sind wir auch zu einem Berg gegangen oder gefahren und dann sind wir da hochgegangen und ich habe ihm erklärt, was er tun soll. Ich habe ihn hingesetzt, habe gesagt, bremsen so, versuchen zu lenken so und ich habe nur den Fehler gemacht, ihn allein fahren zu lassen. Ich dachte, das klappt schon alles. Ich habe ihn losgelassen und es fing gut an. Er ist schnurstracks gerade runter. Plötzlich machte das Ding so eine Welle und er drehte sich nach rechts und ich guckte nach rechts und da war ein Holzstand, so ein Holzbalken, so auf dieser Höhe, auf seiner Halshöhe. Mit zwei spitzen Holzstücken, die so nach unten gucken. Und ich gucke und ich dachte nur innerlich, oh mein Gott. Ich konnte nicht so schnell sein und ich sehe nur und ich, kennt ihr vielleicht so eine Situation, du schaust hin und du fragst dich, was passiert gleich? Und mein Sohn fuhr mit Karacho auf diesen Holzbalken zu und im letzten Augenblick machte er seinen Kopf nach hinten und plötzlich macht es bam und sein Kopf wurde nach hinten geschlagen und er lag an der Seite leblos. In diesem Moment hatte ich zwei Dinge in mir. Die Furcht des Herrn und die Furcht vor meiner Frau. Ich habe innerlich gedacht, mein Kind ist jetzt tot. Oder was weiß ich, was für Schäden. Und ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll mit meiner Ehe. Könnt ihr das nachvollziehen? Und ich bin hingerannt wie sonst was. Die Leute haben geschrien, meine Frau hat geschrien. Ich habe nur innerlich geschrien zu Gott. Und ich komme dorthin und es blutet. Und es ist ein Wunder passiert. Er ist mit seinem Kopf so kurz nach hinten, dass dieses Holz sein Zahnfleisch hochgeschoben hat, aber seine Zähne nicht kaputt gegangen sind. Alle Eltern sitzen hier und sind richtig angespannt. Und ihr könnt euch vorstellen, wir hatten ein neugeborenes Kind gerade. Wir sind dann ins Restaurant gelaufen. Niemand konnte uns helfen. Ja, ihr müsst ins Krankenhaus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Fahrt ins Krankenhaus war. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als die Röntgenaufnahmen da waren. Und man konnte sehen, es ist nichts zerstört. Aber trotzdem hat er Schmerzen. Und es hatte schon auch eine gewisse Folge dann auch. Aber dieser Moment der Machtlosigkeit. Du schaust im Grunde zu und du kannst nichts tun. Du weißt nicht, was du tun kannst. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja? Kennt ihr das? So das Gefühl von Machtlosigkeit? Etwas passiert in deinem Leben und du fühlst dich machtlos? Leute gehen aus der Gemeinde und du fühlst dich machtlos? Die Gemeinde entwickelt sich nicht so, wie du das möchtest und du fühlst dich machtlos? Ein Mensch verletzt dich und du fühlst dich machtlos. Du verlierst deinen Job und fühlst dich machtlos. Der Vater bringt seinen Sohn zu den Jüngern, zu denen, die eigentlich Vollmacht haben sollten. Und was passiert? Sie können ihm nicht helfen. Stell dir die Enttäuschung von diesem Vater vor. Ihr müsstet es doch eigentlich besser können und besser wissen. Ich möchte dir den ersten Grund nennen, warum es manchmal Menschen schwerfällt zu glauben. Schaut mal hier. Weil Menschen uns enttäuschen. Weil Menschen uns enttäuschen. Manchmal sind es nicht unsere eigenen Zweifel, die unseren Glauben erschüttern. Manchmal sind es Christen um uns herum, die uns erschüttern. Manchmal sind es Leiter, die uns enttäuschen. Die hätten es eigentlich besser machen müssen. Manchmal sind es Gemeinden, die uns enttäuschen. Eigentlich müsste es besser gehen. Manchmal sind es Christen, die so reden, aber so leben. Nachvollziehbar? Der Vater war nicht enttäuscht in erster Linie über Jesus. Der Vater war enttäuscht über die Jünger, über die Nachfolger. Manchmal sind die Nachfolger von Jesus diejenigen, die das verursachen in uns Zweifel. Aber bitte, lass dich nicht in einer Opfermentalität jetzt bestätigen, nach dem Motto, ich, armes Würstchen. Es geht darum zu erkennen, warum es uns manchmal schwerfällt zu glauben. Es ist nicht immer der reine Glaube, der dann fehlt, sondern es sind die Menschen, die fehlen, die den Glauben fördern, die den Glauben ermutigen, die als Vorbild dienen. Und der Vater bleibt aber dort nicht stehen. Er bleibt nicht stehen an der Enttäuschung der Jünger, sondern er geht weiter, weil er sagt, okay, die Jünger sind das eine, aber da ist noch Jesus. Und es gibt Christen, die dringen nicht weiter, die sagen, die Gemeinde hat mich enttäuscht, die Christen haben mich enttäuscht, ich bin jetzt traurig für den Rest meines Lebens. Ist das das Ziel? Nein, es geht darum, weiterzugehen zu Jesus. In Vers 19 sehen wir hier auf dem Beamer, O ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Das heißt, da war eine Konfrontation mit Jesus. Und interessant ist, als der Junge zu Jesus gebracht wird, wird die Situation erst schlimmer. Der Geist zerrt an den Jungen und er fällt auf die Erde, er schäumt. Und das ist die zweite Lektion, die habe ich jetzt nicht hier auf dem Beamer, aber das ist eine Lektion, die wir in dem Text lernen. Manchmal wird es schlimmer, bevor es besser wird. Kennst du das? Du betest, du machst dich auf und plötzlich geht etwas kaputt, die Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt, die Brille geht kaputt. Eine Beziehung geht kaputt, irgendwas geht kaputt und du denkst, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich dachte, ich habe mich doch entschieden. Manchmal wird es schlimmer, bevor es besser wird. Selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist. Manchmal muss das Problem sichtbar werden, bevor es gelöst werden kann. Es kommen Dinge ans Licht. Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt und man wird sauer, man wird verbittert. Und die Frau sagt dir irgendwann, sag mal Schatz, also ganz ehrlich, hast du überhaupt gar kein Vertrauen in Gott? Oh, was ist denn jetzt hochgekommen? Mein Zweifel. Und wir wollen immer gleich das alles. Gott hat mehr ein Interesse an unserem Innersten, als einfach, dass er immer nur den hier macht. Und dann kommt das Wörtchen, wenn du kannst. In Vers 22 lesen wir, der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Guck mal. Das, was er hier sagt, offenbart eine tiefe Wahrheit über Zweifel. Der Vater zweifelt nicht an der Existenz Gottes, sondern er zweifelt daran, ob Gott überhaupt gut ist. Viele Menschen zweifeln nicht unbedingt sofort an einer Existenz. Viele Menschen wollen wissen, ist Gott gut? Ist Gott gut? Amen. Und die Frage ist, wie wir das den Leuten weiterbringen, weitergeben, dass Gott gut ist. Aber die Herausforderung in diesen Phasen, Gott, bist du gut? Gott, bist du überhaupt da? Gott, hörst du überhaupt mein Gebet? Das ist der zweite Grund, warum es Menschen manchmal fällt zu glauben, den seht ihr hier. Wenn das Leiden unsere Sicht auf Gottes Fähigkeit trübt. Da funktioniert es jetzt gerade nicht. Ist nicht schlimm. Wenn das Leiden unsere Sicht auf Gottes Fähigkeit trübt. Wenn das Leiden unsere Sicht auf Gottes Fähigkeit trübt. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Manches Leid ist so schlimm, dass es die Sicht auf Gott trüben kann. Mein Vater hat seit 11 Jahren, er war Pastor, seit 11 Jahren jeden Tag Spannungskopfschmerzen, die höllisch sind. Seit 11 Jahren. Er lebt seit 11 Jahren nicht schmerzfrei. Er kann keine Medikamente nehmen, weil er die Medikamente nicht verträgt. Andere hätten sich schon das Leben genommen. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, du bist einer meiner größten Vorbilder. Weißt du warum? Weil du in deinem Leid, dass dein Blick auf Gott ist immer klar. Wow. In den schlimmsten Zeiten, wo er, momentan geht es ihm wieder ganz schlecht. Es gab Phasen, wo wir ihn nur einmal im Jahr sehen konnten, weil er sonst Wochen, teilweise Monate unter Schmerz im Bett liegt. Ist das ein Leben? Er war Pastor. Die größten Heilungsleute dieser Welt haben für ihn schon gebetet. Nichts passiert. Manchmal kann das Leid unser Blick auf Gott trüben. Und es gibt Menschen, die kündigen ihren Glauben in diesen Phasen. Die sagen, Gott, wenn du mir hier nicht hilfst, dann war es das. Ich möchte nicht in so eine Situation kommen wie mein Vater. Ich sage mir manchmal, wenn das vererbt wird, dann gnade mir Gott. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Keine Ahnung. Ich bin nicht so eine starke Persönlichkeit wie mein Vater, was solche Sachen betrifft. Ich muss ehrlich sein, oder? Wir sind alle unterschiedlich. Und ich hoffe, dass wenn sich in meinem Leben schwierige Zeiten einstellen, dass mein Blick auf Gott nicht getrübt wird. Manchmal fällt es schwer zu glauben, weil mein Blick auf Gott getrübt wird. Ein Gott, der mich scheinbar in den Stich lässt. Eine Gemeinde, die betrübt wird, wo der Blick verschwommen wird. Und wisst ihr, was passiert, wenn der Blick verschwommen wird? Wir fangen an, einander schuldig zu machen. Wir fangen an, die Verantwortung beieinander. Ja, dies und dies und jenes. Nee, wir müssen auf Gott schauen. Amen. Und wir müssen ihn bestürmen. Wir müssen uns neu fokussieren. Und deswegen glaube ich, dass jede Gemeinde, egal wo sie steht, eine Erneuerung erleben kann, weil es Gott möglich machen kann, nicht wir Menschen. Amen. Es hängt nicht von uns ab, es hängt von ihm ab. Aber es hängt auch mit, wie wir miteinander auf ihn fokussiert sind, ihr Lieben. Jesus' Reaktion ist in Vers 23, schaut, was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Jesus nimmt das Wort des Vaters auf und gibt es ihm zurück. Er sagt, alles ist möglich, der glaubt. So nach dem Motto mit dem Schmunzeln, wenn ich kann. Die Frage ist nicht, ob ich kann. Jesus richtet den Blick auf ihn. Er sagt, ich kann. Du nicht, ich kann. Craig Rochelle, ein bekannter Prediger, hat gesagt, manche denken an Glaube als ein Ziel, nach dem Motto, eines Tages werde ich ankommen. Nein, Glaube ist eine Reise. Du kommst nie an. Du wirst nie alles verstehen. Der stärkste Glaube ist nicht ein Glaube, der nie zweifelt. Der stärkste Glaube ist ein Glaube, der durch Zweifel hindurchwächst. Amen. Hindurchwachsen. Und ob ich schon wandere im finstere Tal. Es steht dort nicht, dass Gott uns durch das Tal herumführt. Es steht dort, dass er uns hindurchführt. Und ich weiß manchmal nicht, wie lange dieses Tal ist. Manche Täler können Jahre gehen, Jahrzehnte. Ihr Lieben, das heißt nicht, dass alles schlecht ist, alles. Aber das ist das Leben. Das Leben ist nicht nur Gottesdienst. Das Leben ist das Leben. Und dann hören wir das ehrlichste Gebet überhaupt in der Bibel. 5 Worte, die alles verändern. Schaut hier, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Noch stranger und paradoxer kann man das doch nicht sagen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hallo? Entweder du glaubst oder du hast Unglauben. Aber du kannst doch nicht beides haben. Es ist doch ein Widerspruch. Dieser Vater sagt nicht, ich glaube perfekt. Er sagt nicht, ich glaube gar nicht. Er sagt, beides ist in mir. Und schaut, was hier passiert. Deswegen brauche ich hier die Flipchart. Der Vater, und das ist eine Mega-Lektion, die ich letzte Woche meiner Gemeinde beigebracht habe. Ich habe die Predigt letzte Woche in meiner Gemeinde gehalten. Ich dachte, ich bringe sie euch auch, weil es für mich wirklich wichtig war zu verstehen. Der Vater sagt, ich glaube, G steht für Glaube, aber ich zweifle. Er hat beides. Und wo bringt er beides hin? Zu Jesus. Seid ihr mit mir? Er bringt beides zu Jesus, sowohl den Glauben als auch den Zweifel. Jesus sagt, komm mit beidem zu mir. Nicht nur den Glauben, sondern den Zweifel. Komm wieder. Komm zu mir. Die große Frage ist, eine Pastorin hat gesagt, wir können entweder Gott, guck mal hier, anderes Beispiel, wir können entweder, ich schreibe mal hier Gott, wir können entweder Gott mit unseren Problemen einrahmen, Probleme, Gott ist da, aber unsere ganzen Probleme, ständig Probleme, und unsere Probleme rahmen letztendlich Gott ein. Oder wir versuchen es anders. Wir haben Probleme. Haben wir Probleme? Hast du manchmal Probleme? Oder habt ihr keine Probleme? Wir rahmen unsere Probleme mit Gott ein. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott ist in Kontrolle. Amen. Amen. Nicht die Probleme, sondern Gott ist in Kontrolle. Mein Lebensrahmen definiert er. Und nicht die Probleme. Gott definiert den Rahmen. Und er definiert den Rahmen, wenn ich sowohl mein Glauben als auch meine Zweifel zu ihm bringe. Seid ihr mit mir? Könnt ihr noch? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ein weiterer Grund, warum es Menschen schwerfällt zu glauben, ist hier. Wenn wir denken, unser Glaube muss perfekt sein. Und hier liegt einer der größten Glaubenskiller, die Illusion, dass Glaube die Abwesenheit von Zweifel ist. Peter Zimmerling sagt, jeder Christ wird immer wieder in Situationen kommen, in denen er wie der Vater nur ausrufen kann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihr Lieben, Zweifel ist nicht dasselbe wie Unglaube. Unglaube ist eine Akt des Willens, ich will nicht glauben. Zweifel ist ein Leid, ein Schmerz, eine Schwäche. Ich möchte glauben, aber es fällt mir schwer. Die Jüngerschaft, die wir mit Menschen leben, immer mehr in der Gemeinde, die Leute, die wir erreichen, die Menschen, die sich bekehren, kommen immer wieder an den Punkt des Zweifelns. Und jetzt stellen wir uns nicht hin und sagen, ach, die glauben einfach nicht. Sondern wir nehmen sie an die Hand und wir stellen fest, die Menschen haben Zweifel. Und Zweifel braucht Zeit, braucht Liebe, braucht Begleitung, braucht Menschen, die für sie da sind. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine geistliche Dimension des Zweifelns. Du hast vorhin über Satan gesprochen. Ja? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja? Wir kämpfen gegen Mächte, gegen die Gewalten. Und jedes Mal, wenn wir uns aufmachen, jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen für Gott, jedes Mal, wenn wir sagen, Gott, wir möchten, dass dein Reich in Existenz kommt, natürlich, der Feind schläft nicht. Wir dürfen diese Dimension nicht vergessen. Und dennoch, in dieser Geschichte ist es wunderschön zu sehen, Jesus handelt trotz unvollkommenem Glauben. Er handelt, er wird aktiv. Denn Gottes Treue ist nicht abhängig davon, von meiner Glaubensstärke. Seid ihr mit mir? Schaut mal Vers 25. Jesus sagt, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Was passiert hier? Jesus wartet nicht auf den perfekten Glauben. Der Vater kommt mit Glauben und mit Zweifeln. Aber der Schlüssel ist, er kommt zu ihm. Und Jesus handelt in Autorität. Und was passiert? Es wird erstmal noch schlimmer. Und manchmal sehen wir das auch in unserem Leben. Manchmal hat man das Gefühl, Gott, ich habe mir das anders vorgestellt. Manchmal werden die Dinge schlimmer, bevor sie besser werden. Der Junge lag wie tot dort. Und Jesus streckte seine Hand aus. Und dieses Bild ist so schön. Jesus streckt seine Hand aus und richtet ihn auf. Und ich habe das auch schon so oft in meinem Leben erlebt, du bestimmt auch. Da, wo ich am Ende war, da, wo ich gezweifelt habe, da, wo ich gerungen habe, streckt Jesus seine Hand zu mir aus und richtet mich wieder auf. Amen. Das ist doch, worum es geht. Er kommt, dass ich auferstehe. Seine Auferstehungskraft kommt in mein Leben und hilft mir, weiterzuleben. Hilft mir, wieder aufzustehen. Er richtet uns auf. Amen. Jesus richtet uns auf, das ist ein wundervolles Bild. Und er arbeitet auch mit meinen Zweifeln. Natürlich wünscht er sich, dass wir weniger zweifeln, aber er arbeitet sowohl mit meinem Glauben als auch mit meinem Zweifeln. Schaut mal, Abraham. Er sagt zu Abraham, schau mal nach oben in die Sterne, so viele Nachkommen bekommst du. Ich meine, das sei mal dahingestellt, so viele Nachkommen zu haben, ist auch eine ganze Menge Arbeit, aber ich sage mal, das ist ein anderes Thema. Er sagt, so viele Sterne. Und was macht Abraham? Er sagt, Gott, ich weiß nicht, ob du schon irgendwas verstanden hast von Kinderkriegen. Es funktioniert irgendwie nicht mit meiner Frau. Ich suche mir einen anderen Weg. Merken wir was? Abraham kommt mit seinem Glauben und mit seinen Zweifeln dazu. Und trotzdem sagt Paulus, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es kommt nicht auf die Stärke des Glaubens an, es kommt auf die Richtung des Glaubens an. Ich kann doch nicht sagen, mein Glaube ist jetzt 50 Kilo schwer oder 100 Kilo schwer. Versteht ihr? Aber es wird oft Menschen eine Last drauf gelegt, sagen, du musst einfach mehr glauben. Du musst noch ein bisschen mehr Gewichte stemmen. Du musst dich noch ein bisschen mehr anstrengen. Eine ganze Wort des Glaubensbewegung und Theologie ist entstanden, die Menschen knechten und Menschen zerstört werden, weil sie sagen, du musst einfach mehr glauben. Und es passiert kein Wunder, weil du nicht glaubst oder weil du zu wenig glaubst. Ja? In meiner Gemeinde kam eine Frau und sie hat ein Kind mit Down-Syndrom. Und sie hat uns alle in Bewegung gebracht. Sie hat uns alle fast verrückt gemacht. Sie hat gesagt, mein Kind wird nicht geheilt, weil ihr nicht glaubt. Jetzt versuch mal, das irgendwie aufzulösen. Du kannst es nicht auflösen. Ich habe zu ihr gesagt, natürlich glaube ich an einen Gott der Wunder. Glaubt ihr auch an einen Gott der Wunder? Ich habe Wunder in meinem Leben erlebt. Massive Wunder. Ich wurde selber geheilt von Dingen. Ich habe andere Heilungen erlebt. Aber kann ich sagen, dass ich alles verfügbar habe? Ich habe Glauben. Aber ich habe da auch so Zweifel. Und Gott handelt trotzdem. Und manchmal handelt er nicht so, wie ich das mir vorstelle. Aber entscheidend ist jetzt nicht, dass ich mich unter Druck bringe, dass ich mir eine Last auflege, sondern meine Richtung muss stimmen, dass ich meine Last ablege bei Jesus. Kommt her, ihr mühseligen Beladenen. Schaust du auf dich und deine Schwäche oder schauen wir auf Gott und seine Stärke? Und dann dringen wir in dieser Geschichte, die ist faszinierend, da können wir so viel rausholen. Wir dringen durch, wo Jesus führt und spricht jetzt über die Lektion, wie der Glaube wächst. Schaut mal hier, Vers 28, 29. Warum konnten wir ihn nicht austreiben, fragten die Jünger. Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Jesus gibt ihnen nicht ein neues Programm. Jesus gibt den Jüngern nicht eine neue Formel. Jesus gibt den Jüngern und dem Vater Beziehung. Er sagt, es geht um Beziehung zu dem himmlischen Vater. Es geht um Gebet. Was ist Gebet? Gebet ist Reden mit Gott. Gebet ist Beziehung mit meinem himmlischen Vater. Gebet ist nicht, Gott, du siehst den Jungen, ich bitte dich, dass du ihn heilst. In Jesu Namen, Amen, danke. Gebet ist, Herr, ich leide damit. Erbarme dich. Ich mache mich eins mit diesem Leid. Stärke ihn. Hilf mir, diese Last mit im Gebet zu unterstützen, die Menschen zu lieben, die Menschen zu segnen. Hilf mir, lass mich ein Segen sein für diese Situation. Es geht nicht um mehr Technik, nicht mehr Wissen, nicht eine bessere Strategie, sondern eine tiefere Beziehung zu Gott. Amen. Eine tiefere Beziehung zu Gott. Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Ich möchte euch 5 weitere Gründe nennen, warum Glauben schwerfällt. Und was wir dagegen tun können. Ein weiterer Grund, schaut mal hier, wir leben in einer Kultur, die den Zweifel feiert. Wir leben in einer Kultur, die den Zweifel feiert. C.S. Lewis, ein bekannter Schriftsteller und der Autor von Narnia, hat gesagt, die Schwierigkeit weiterhin zu glauben, wird ständig ignoriert. Es wird immer angenommen, die Schwierigkeiten seien intellektueller Natur. Nichts könnte oberflächlicher sein. Die Gesellschaft von Ungläubigen macht den Glauben schwerer, selbst wenn sie gar nicht darüber reden. Wir leben in einer Gesellschaft, die ständig dir Zweifel hineinseht. Eine Freundin von uns, sie hat sich kürzlich bekehrt. Oder sie ist dabei, sich zu bekehren. Sie ist dabei in einem Entscheidungsprozess. Ja? Und sie hat uns, sie kommt momentan ziemlich regelmäßig zu uns. Manchmal fast täglich. Sie sitzt bei uns, sie will die Andachten mitkriegen, die wir mit den Kindern erleben. Und sie sagt zu uns, so wie ihr Familie und überhaupt das Leben lebt, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich möchte das auch. Übrigens, ein Schlüssel, den mir Gott gezeigt hat in den letzten Jahren, wie wir Menschen erreichen können, ich werde bei Gelegenheiten vielleicht hier und da ein bisschen mehr davon berichten. Ich war letztes Jahr in Brasilien und ich habe eine Gemeinde kennengelernt, die 30.000 Menschen hat. 30.000. Und die Leiter dort haben mir beigebracht, weißt du, die Menschen entscheiden sich erstmal für dich und dann für Jesus. Ich dachte, das ist ja fast Blasphemie. Aber die Leute fangen an, uns zu lieben und dann fangen sie an, Jesus zu lieben. Das macht Sinn. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich mitten unter euch bin. Das ist völlig verloren gegangen in den Gemeinden. Wir denken, eine kühle, distanzierte Evangelisation draußen, Traktate, Das kann Gott gebrauchen. Aber Gott will uns gebrauchen, um die Menschen zu erreichen. Amen?
Amen.
Amen. So, und diese Freundin von uns, die eine der schlimmsten Vergangenheiten hat, die ich überhaupt kenne. Wenn diese Geschichte erzählt werden würde, ihr würdet alle nur noch Rotz und Wasser heulen. Und sie fängt jetzt an zu glauben und sie hat eine Handyhülle und auf der Handyhülle ist, ich glaube, irgendwas mit Kreuz oder irgendwas mit Glauben. Und sie ist zum Physiotherapeuten gegangen, als sie einen Unfall hatte. Und der Physiotherapeut sagt zu ihr, naja, also ist schon komisch, dass sie solche Praktiken machen, aber ich sage mal, wenn es ihnen hilft, dann ist okay, aber es gibt auch Alternativen. Und er hat sie paar Mal, hat er sie ins Zweifeln gebracht und ich habe zu ihr gesagt, das ist absolut Grenzüberschreitung, also ich sage mal, diesen Physiotherapeut, ich würde ihn verlassen. Also ich meine, was geht es denen an? Ich habe Spaß darüber gesagt, das soll er mal zu Moslems sagen, so, ne? Also ich sage mal, die Moslems würden ganz anders reagieren. Aber wir Christen sind immer so seicht. So, ne? Auf jeden Fall Zweifel. Die Gesellschaft sieht Zweifel. Guck mal, wir leben in einer Kultur, die den Zweifel sieht. Ja? Der Weg heraus ist, umgib dich bewusst mit Menschen, die glauben. Glaube ist ansteckend, ihr Lieben. Unglaube auch. Glaube ist ansteckend, Unglaube auch. Deswegen, umgib dich mit Menschen, die glauben. Deswegen glauben wir, dass Kleingruppenarbeit so wichtig ist. Nicht nur in Gottesdienst gehen. Was nützt es mir, nur in Gottesdienst zu gehen? Die Gemeinde damals, die Kirche hat sich täglich getroffen. Wir sind so isoliert voneinander. Es geht miteinander. Es geht nur miteinander. Warum? Weil Zweifel da sind. Der zweite Grund, guck mal, wir sind durch Schmerz, das hatte ich schon vorhin gesagt, und Enttäuschung verwundet. Der Weg heraus, ihr Lieben, bring deinen Schmerz zu Gott, nicht weg von Gott. Wir müssen Gott bitten, mit seiner Liebe mitten in diese Enttäuschung hineinzukommen. Der nächste Grund, warum Menschen fällt zu glauben, ist, wir verwechseln Glaube mit Gefühlen. Der Weg heraus ist, schreib dir auf, was Gott in deinem Leben getan hat und an den Tagen, an denen dein Glaube stark ist, schreib es auf und an den Tagen, an denen dein Glaube schwach ist, lies es nach. Ja? Wir brauchen das. Nicht meine Familie braucht es, ich brauche es. Ich brauche es, woran ich mich festhalte. Ein weiterer Grund, wir versuchen allein zu glauben. Guck mal, der Vater in Markus 9 kam nicht allein zu Jesus, sondern er kam mit seinem Sohn inmitten die Gemeinschaft von Jesus und seinen Jüngern. Auch wenn die Jünger zunächst versagten, am Ende war es Jesus in der Mitte der Gemeinschaft, der half. Und das ist der Schlüssel für die Zukunft der Kirche. Eine Gemeinschaft, die lernt, Jesus reinzunehmen und wo Suchende, Nicht-Christen und Christen zusammenkommen und Jesus anfangen zu entdecken. Das ist das, was wir erleben. Suchende und Christen kommen zusammen. Woche für Woche bei mir zu Hause kommen Menschen, die nicht bekehrt sind und Menschen, die bekehrt sind. Und wir suchen gemeinsam Jesus. Crazy. Albert Schweitzer hat gesagt, manchmal erlischt unser eigenes Licht und wird durch einen Funken von einem anderen Menschen wieder entzündet. Jeder von uns hat Grund, mit tiefer Dankbarkeit an diejenigen zu denken, die die Flamme in uns angezündet haben. Das ist ein toller Gedanke. Ich bin dankbar für die Menschen, die die Flamme in mir immer wieder angezündet haben. Also der Weg heraus ist, such dir einen Glaubenspartner, jemanden, dem du ehrlich sagen kannst, mir fällt es gerade schwer zu glauben. Du wärst überrascht, wie viele dir antworten würden, mir auch. Mir fällt es auch schwer. Und der letzte Grund ist, es fällt schwer zu glauben, weil Glaube eine Reise ist, ist kein Ziel. Ich kann nicht sagen, ich bin am Ziel angekommen. Mein Leben ist eine Reise. Bei dir auch? Wir befinden uns auf einer Reise. Und der wichtigste Schlüssel ist, Ich muss auf dem Weg bleiben. Ich möchte auf dem Weg bleiben. Herr, ich will auf dem Weg bleiben. Hilf mir. Hilf mir, den kleinen Schritt zu tun. Hilf uns jetzt in Balingen, den kleinen Schritt zu tun. Den nächsten Schritt. Hilf uns, auf dem Weg zu bleiben. Hilf uns, nicht aufzugeben. Wenn es dran ist, ist es dran. Du wirst sprechen. Wenn es weitergeht, hilf uns, auf dem Weg zu bleiben. Amen. Ich möchte euch ermutigen. Kommt zu Jesus mit beidem. Mit Glauben und mit Zweifel. Und du wirst staunen, was Gott damit macht. Anna, vielleicht magst du ganz kurz auf dem Klavier ein paar Melodien ein bisschen spielen. Ich würde einfach nochmal beten. Für mich ist das ein Schlüsselprinzip geworden, dass ich ehrlich zu Gott komme, so wie ich bin, gerade in mir los ist. Dass ich mich nicht krampfhaft verbiegen muss, sondern dass ich sage, Herr, ich komme. Manchmal mehr Glaube und sage, ja. Manchmal mehr Zweifel und sage, ich bin trotzdem da. Lass uns mal die Augen schließen. Jesus, hab Dank für die Zeit, für deine Gegenwart, für dein Wort. Danke, dass du uns so sehr liebst und uns immer wieder einlädst, zu dir zu kommen. Danke, dass wir dir nichts beweisen brauchen, sondern dass wir ehrlich vor dich treten dürfen. Und wir wollen jetzt einen Moment haben, wo wir ehrlich sein möchten. Ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ich bringe Gott sowohl mein Glauben als mein Zweifel. Ich möchte das zu ihm jetzt einfach bringen. Vielleicht stehst du in einer Herausforderung. Vielleicht kämpfst du mit Themen, die dich belasten. Dann lade ich dich jetzt ein Zeichen zu setzen und einfach aufzustehen und sagen, Herr, hier bin ich. Dann steh jetzt auf. Mit dem, was du hast, mit dem, was du bist. Du bist heilig, Herr. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Wir kommen zu dir, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir dir nichts beweisen brauchen, Herr. Und ich bete, Herr, für diejenigen, die jetzt aufgestanden sind. Und vielleicht sagt jemand, ich kann nicht mehr aufstehen und ich will auch gerade nicht. Dann bete ich einfach, dass du uns hilfst, dass du uns befähigst, wirklich immer wieder neu mit Glaube und mit unseren Zweifeln zu dir zu kommen, dass wir dich suchen, dass wir unser Leben in deine Hände legen und dass wir Heilung erleben, so wie dieser Vater und der junge Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mit ganz viel Ermutigung hineinkommst jetzt in die Situation, Herr von Einzelnen. Dass du wirklich tröstest, dass du segnest, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Herr. Und dass du auch den Glauben stärkst, Herr. Die Zweifel sollen nicht größer werden. Der Glaube darf größer werden. Jesus, ich bitte dich, hab Erbarmen, Herr. Und danke, Herr, dass wir wirklich darauf vertrauen dürfen, dass du gute Pläne, gute Gedanken hast und dass du mit beiden umgehen kannst, mit unserem Glauben und mit unseren Zweifeln und dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als einfach Beziehungen ehrlich zu sein. Vielleicht singen wir noch ein Lied gemeinsam und beten Gott an, wenn du kannst, wenn du magst.